Politik und Persönlichkeiten. Gespräche ohne Filter. Kärnten Unplugged, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Kärnten Unplugged, dem Podcast des Landes Kärnten. In Folge 4 darf ich heute herzlich begrüßen Neolandesrätin Marika Lacker-Böllinger. Sie wurde am 9. April als neues Regierungsmitglied angelobt. Das heißt, das ist jetzt ziemlich genau ein Monat her. Und sie sind zuständig für Gemeinden, Frauen, Umwelt und Wasserwirtschaft.
Guten Morgen.
Herzlich begrüßen darf ich auch Christian Böschel. Sie sind Exekutivbeamter mit Schwerpunkt Prävention, Sucht, Gewalt, digitale Medien. Zudem sind Sie diplomierter Mentalcoach, Lebensberater, Sozialberater und Experte für digitale Kompetenz.
Wunderschönen guten Morgen.
Unsere beiden Gäste verbindet, und das ist aus der Vorstellungsrunde nicht hervorgegangen, ein Thema ganz besonders, nämlich Cybermobbing, also Gewalt und Hass im Netz. Tatsächlich tragen Sie, Frau Landesrätin, ein schweres persönliches Schicksal, mit dem Sie auch sehr offen umgehen. Sie haben sich für den Podcast einen Gesprächspartner gewünscht, mit dem Sie auch über dieses Thema reden können. Im Jahr 2014 haben Sie Ihren damals 16 Jahre alten Sohn Elias eben aufgrund von Cybermobbing verloren. Wie sehr hat Sie dieses Schicksal in Ihrem Engagement gegen Gewalt im Netz geprägt?
Ja, also wenn die eigene heile Welt praktisch über Nacht plötzlich stillsteht und einem wirklich der Boden unter den Füßen weggerissen wird, dann macht das was mit einem, das verändert das Leben nachhaltig. Ich bin auch ein anderer Mensch geworden dadurch. Meine Familie hat das wieder zurück in ein glückliches, gutes Leben geschafft. Aber man hat andere Sichtweisen und geht anders durchs Leben. Und tatsächlich nachhaltig verändert und auch Antrieb, sich in der Politik weiter zu engagieren und dieses Thema mitzutragen, war ganz essentiell eine Aussage eines Polizisten. Und ich möchte wirklich sagen, es war leider eine Person, die scheinbar ihren Beruf verfehlt hat. Es war ein Polizist, zu dem ich damals circa 14 Tage nach dem Suizid meines Sohnes hingegangen bin. Wir haben das Handy auslesen lassen, sind dann draufgekommen erst, was sich da alles im Netz abgespielt hat, von dem wir keine Ahnung hatten. Und ich habe zu diesem Polizisten gesagt, ihr müsst was tun. Und dieser Polizist hat mir damals gesagt, wissen Sie was, ich gebe Ihnen einen guten Rat, gehen Sie zu einem guten Psychologen und akzeptieren Sie, dass Ihr Sohn Selbstmord gemacht hat. Und das war tatsächlich für mich dieser Moment, und ich habe ihm das damals auch gesagt. Ich habe gesagt, wissen Sie was, unser Sohn ist tot, das haben wir kapiert, aber da draußen gibt es jede Menge Jugendliche, denen geht es gleich. Und ich werde nicht aufhören, darauf hinzuweisen, und ich werde nicht aufhören, dafür zu kämpfen, dass sich da etwas ändert.
Herr Böschel, wenn Sie jetzt dieser Exekutivbeamte gewesen wären, was hätten denn Sie der betroffenen Mutter geantwortet?
Ich meine, es ist immer schwierig, jetzt so im Nachhinein irgendeine Rolle zu übernehmen, die ich nicht gehabt habe. Aber natürlich, so ein schreckliches Ereignis, wie wir gerade gehört haben, belastet alle, und Cybermobbing ist strafbar. Und man müsste natürlich alles tun, was möglich ist, um zu versuchen, den oder die Täter im digitalen Raum auszuforschen, was ja funktioniert oder möglich ist. Aber es ist natürlich immer noch möglich, dass man seine digitalen Spuren relativ gut im digitalen Raum verwischt, dass es nicht möglich ist. Aber man hätte, so jetzt meine Sicht, aber ich möchte jetzt niemanden kritisieren, man hätte natürlich schauen müssen, was möglich wäre. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich, das haben wir gehört, geht es ja darum, wie geht es den Angehörigen, was können die machen, wenn sie belastet sind, welche Möglichkeiten gibt es, um die Angehörigen zu stabilisieren wieder, um dieses schreckliche Ereignis ins Leben integrieren zu können, dass das Leben weitergeht. Und das funktioniert ja da sehr gut, würde ich sagen. Aber Cybermobbing ist strafbar, ja. Und da sollte man halt alles Mögliche tun, was möglich ist.
Was hat denn Sie eigentlich zu diesem Thema beruflich geführt?
Ach, das war so ein Prozess. Ich habe mich immer schon für die Digitalisierung interessiert. bin zwar sogenannter Digital Immigrant, also ich bin gar nicht mit den digitalen Medien aufgewachsen, sondern ich bin noch mit einem Telefon, mit Kabel aufgewachsen, mit einem Wählscheibentelefon aufgewachsen. Aber irgendwie hat mir die Digitalisierung interessiert und da ist man so reingewachsen, dass man sich eben für Themen interessiert, die im digitalen Raum präsent sind. Und irgendwann ist Mobbing da. Mobbing gibt es ja auch ohne Cybermobbing, wobei heutzutage ist es ja meistens eine Kombination. Es gibt ja nicht mehr pur Mobbing oder pur Cybermobbing, sondern es wird ja meistens kombiniert. Und wenn man sich für digitale Themen interessiert, dann kommt man auch auf digitale Probleme. Und dann hat sich das beruflich so ergeben, dass es in der Prävention möglich war, da bestimmte Projekte, bei bestimmten Projekten teilzunehmen, mitzuarbeiten, aber auch privat, dass ich mich dafür interessiert habe, sowohl im Beratungskontext als auch im Vortragskontext, im Sensibilisierungskontext, Kontext, dass man sagt, okay, wie kann man vor allem Eltern, aber natürlich jugendliche Kinder schützen, beziehungsweise ihnen Tools und Kompetenzen in die Hand geben, damit man weiß, was kann ich machen, wenn es in die Richtung geht, oder wo kann ich mich hinwenden, wenn es in die Richtung geht. Und so hat sich das aufgebaut.
Jetzt haben Sie gesagt, ja, es gibt heute Mobbing, Cybermobbing, aber auch im analogen Leben. Diese Hassbereitschaft und die Gewaltbereitschaft, die sind ja jetzt nicht einfach so vom Himmel gefallen. Worin sehen Sie die Ursachen, dass heute die Gesellschaft zunehmend gewaltbereit ist?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Zunahme ist oder eine höhere Sichtbarkeit. Natürlich, die Digitalisierung fördert ja die Sichtbarkeit von bestimmten Phänomenen. Oft passiert es einfach in der Kommunikation, dass in der Kommunikation Probleme entstehen. Und früher hat man das, wie es noch nicht so digital war, hat man das einfach ausgeredet, wie man so schön sagt, hat man gesagt, okay, was ist das Problem, probieren wir mal einen Konsens finden. Und heutzutage ist das Gegenüber, das digitale Gegenüber halt nicht so präsent. Ich schreibe das irgendwo ein auf eine Plattform und es gibt keine Ad-hoc-Reaktion vom Gegenüber, sondern ich warte ab und da habe ich ja keine richtige Reaktion vom Gegenüber. Ich kann mit dem nicht richtig sprechen und es ist die Anonymisierung, die Anonymität im digitalen Raum. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass ich mich mit irgendeinem eigenartigen Spitznamen im digitalen Raum registriere und da einfach meinen Hass, meinen Unmut da kolportiere. Und das ist halt das Problem, dass man da keine direkte Reaktion hat und dass vielleicht durch bestimmte Ereignisse die Gesellschaft vielleicht schon ein wenig mehr Hass gesteuert worden ist. Das sind so Phänomene, die uns in den letzten Jahren begleitet haben und wo man vielleicht versuchen sollte, wieder mehr in Richtung Empathie, mehr in Richtung Menschlichkeit zu fördern, dass man sagt, schaut mal das Problem genauer anschauen, was ist eigentlich das Problem? Oft ist ein Riesenproblem im ersten Moment und das, wenn man das genau anschaut, geht das zu einem ganz kleinen Punkt und den Punkt kann man vielleicht lösen probieren.
Ich möchte jetzt nur noch einmal so die Ebenen von Mobbing besprechen. Man kann ja drei betroffenen Ebenen unterscheiden, nämlich jene, die mobben, man kann sie die Täter nennen, dann jene, die gemobbt werden, das sind die Opfer, und dann die Angehörigen, die in den meisten Fällen nichts davon ahnen. Können Sie uns da etwas Genaueres zu den Tätern sagen lassen, die sich irgendwie kategorisieren?
Schwierig. Es ist also, man würde sich leichter tun, vielleicht leichter, wenn man sagt, okay, wir hätten mal Parameter, wo wir sagen könnten, diese Kinder, diese Jugendlichen, diese Erwachsenen, Mobbing gibt es ja natürlich auch im Erwachsenenbereich, könnten zu Mobbern werden. Das haben wir aber nicht. Also es geht durch die Bank. Können das Menschen sein, die aufgrund von verschiedensten Problemen, oft sind es ja wirklich Probleme, die Person haben und eigene Probleme, und die Probleme probieren sie dadurch zu kompensieren, dass sie sich erhöhen. Mobbing ist ja gut erklärt durch Erhöhung. Ich erhöhe mich selber dadurch, dass ich andere erniedrige. Das ist Mobbing im Gegensatz zu einem Konflikt. Konflikte streiten zwar, weil sie halt eine gemeinsame Freundin haben, und das Problem ist, jeder will die Freundin haben, aber es funktioniert nicht. Und Mobbing ist das systematisch, das geht nicht nur mit einem Konflikt, sondern systematisch, das dauert. Und so wie Sie gesagt haben, es gibt mehrere Rollen beim Mobbing, das ist wichtig, dass man die Rollen erkennt. Das ist eben der Mobber, der Gemobbte, und dann der große Bereich der Zuseher, der aktiven Helfer, der passiven Helfer und der Wegseher. Und die sind, wenn man jetzt zum Beispiel im Schulkontext spricht, diese Wegseher sind eine sehr große Gruppe. Und es ist wichtig und nötig, dass man denen wegsehen und sagt, passt auf, in eurer Gruppe passiert irgendwas, in eurem System. Und ihr seid sowas, so eine große Gruppe, indem ihr aktiv sagt, in unserem System wollen wir das nicht, dass ihr da das Systematische einfach ändert. Das ist wichtig. Und aber zur Frage zurückzukommen, man hat eben keine richtigen Parameter, um diese Gruppen zu identifizieren zu können und zu sagen, okay, das könnte der Mobber sein und das könnte der Gemobbte sein. Da geht es darum, dieses System funktioniert so und so und die Mobber haben eben bestimmte Personen, wo sie sagen, okay, bei dem probiere ich es einmal und es funktioniert oder funktioniert nicht.
Frau Landesrätin, welche Gruppe der Betroffenen wollen Sie in Ihrem Kampf gegen Gewalt im Netz ganz besonders erreichen?
Also ich möchte da gar keine Priorität setzen, so wie es Christian Böschel gesagt hat. Es gibt da drei Gruppen, die in dem ganzen Connex da mitspielen und ich denke, es ist wichtig, jede dieser Gruppen anzusprechen. Ich habe das auch immer so gehandhabt. Ich habe auch immer gesagt, mir ist es nie um Strafe gegangen, weil eine Strafe hätte mein Sohn nicht wieder zurückgebracht und es steht mir nicht zu, ein Urteil zu sprechen. Ich habe auch nie jemandem die Schuld gegeben am Suizid meines Sohnes, das steht mir nicht zu, ich bin kein Richter. Mir ist es immer darum gegangen, eben zu verhindern, dass es mehrere trifft. Und ich war damals zu diesem einen Polizisten, und ich möchte wirklich noch einmal betonen, ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit der Polizei gemacht, das war wirklich eine Einzelperson. Ich habe damals zu diesem Polizisten gesagt, und wenn wir nur ein einziges Kind retten können, dann hat sich das gelohnt. Und so wie Christian Böschel gesagt hat, ich war früher viel unterwegs in Schulen, bei Betroffenen. Ich habe immer versucht, Botschaften auch mitzugeben. Ich habe denen, die gemobbt wurden, immer gesagt, das Wichtigste, das was meinem Sohn leider nicht gelungen ist, weil die Scham wahrscheinlich da war, darüber zu sprechen, sich irgendjemandem anzuvertrauen und sich Hilfe zu holen. Jene, die zugeschaut haben, denen habe ich immer gesagt, bitte schaut's nicht zu, greift's ein. Übernimmt ihr die Initiative, lasst es nicht zu. Und denen, die gemobbt haben, weil diese Erfahrung habe ich auch gemacht, die Kinder und Jugendlichen sind sich ja nicht bewusst, dass jedes geschriebene Wort ohne Emotion, ohne sich gegenüberzustehen, ja bei einer sensiblen Person im falschen Moment eine menschliche Katastrophe auslösen kann, so wie es bei meinem Sohn da voll war. Und da genügt ja oft dieser berühmte Tropfen, der das Fasel zum Überlaufen bringt. Und denen habe ich immer gesagt, seid euch dessen bewusst, weil das seien sich die Kinder nicht. Und deshalb waren einfach immer wichtige Botschaften. Es war, mein Sohn ist unter anderem mit dem Umbringen bedroht worden. Und dieser junge Bursche hat dann damals der Polizei gegenüber ausgesagt, ja, ich habe das ja nicht ernst gemeint. Und ich glaube das diesem jungen Mann, dass er es nicht ernst gemeint hat. Aber mein Sohn hat es in diesem Moment ernst gemeint. Und das ist das Gefährliche an dem Ganzen. Und ich denke eben, dass man da ganz brav ansetzen muss, auch jetzt bei präventiven Maßnahmen. Und es ist eine unendliche Mühle, die da immer weiter laufen muss. Der Tod meines Sohnes ist 12 Jahre her. Ich habe damals als Mutter oder wir als Eltern keine Ahnung davon gehabt, wie krank es damals schon im Netz zugegangen ist. Keine Ahnung. Und wenn ich jetzt so beobachte, was sich in diesen 12 Jahren getan hat, da muss ich einfach nur mal sagen, es ist völlig verrückt.
Sie haben ja auch einmal gesagt, soziale Medien sind eine digitale Waffe.
Ja, ja. Also und ich sage das wirklich so, wie ich das meine. Man würde seinem Kind niemals eine Waffe in die Hand drücken, aber man drückt ihm mit dem Handy eine digitale Waffe in die Hand. Und ich habe immer wieder so Erlebnisse, die mich wirklich beschäftigen. Ich habe vor 2-3 Monaten über einen Facebook-Messenger ein YouTube-Video zugeschickt gekriegt von einer jungen Frau. Und das war kein besonderes Video, es war keine Nachricht dabei, ich habe es nicht zuordnen können und habe es auch nicht beachtet. Und kurz später war das Video gelöscht und diese junge Frau schreibt mir, sorry, der Kleine hat das Handy gehabt und hat dir irrtümlich dieses Video verschickt. Der Kleine ist keine 3 Jahre alt. Mhm. Das bricht mir das Herz. Wir geben unseren Kindern Handys in die Hand, Handys, mit denen sie die digitale Welt erschlossen ist, in der es so krank zugeht, ohne die Kinder darauf vorzubereiten, ohne selbst zu wissen, was man dort tut. Und ich glaube, deswegen das Ansetzen muss auf mehreren Ebenen erfolgen. Ganz, ganz wichtig ist die Medienkompetenzbildung, was auch der Christian sagt. Da haben wir halt vieles versäumt. Ganz wichtig ist aber auch die Bewusstseinsbildung bei den Eltern. Und so wie ich damals keine Ahnung gehabt habe, wie krank es im Netz zugeht, so haben heute, jetzt ist das eine andere Generation, die heute Eltern sind, die sicher ganz, ganz viel besser sein schon im digitalen Umgang. Trotzdem in der Relation haben diese Eltern keine Ahnung, weil wenn die Eltern erzählen, die Erfahrungen, die mir weitergeben werden, wenn mir eine Lehrerin, die ich sehr gut kenne, aus der neuen Mittelschule erzählt, dass es heute völlig normal unter Anführungszeichen ist, dass sich 10-, 11-jährige Kinder Pornos anschauen und ich mit Eltern drüber sprich und die Eltern große Augen haben, genauso wie ich es gehabt habe, weil das nicht normal ist. Wenn ich heute mit Eltern sprich und sage, wisst ihr davon, dass momentan Videos kursieren, wo Jungen sich gegenseitig dazu aufrufen, Mädchen zu vergewaltigen, dann schauen mir Eltern groß an. Wenn ich mit Eltern sprich, die mir sorgen, sie haben zufällig bei ihrem Sohn gesehen, dass er sich ein Video anschaut, wo es darum geht, Männlichkeit zu stärken. Wir sind nur dann männlich und stark, wenn wir Frauen unterdrücken, wenn wir Gewalt anwenden. Wie gehen wir damit um, wenn sie Nein sagt und Eltern schauen mich groß an? Dann weiß man, wo wir uns bewegen.
Da möchte ich da gleich einhaken. Die Folge davon ist ja, dass Sie zu jenen Politikern gehören, Politikerinnen gehören, die ein Verbot sozialer Medien bis 14 Jahre fordern. Herr Böschel, wie stehen denn Sie zu dieser Forderung?
Also ich bin nicht ganz für das, oder sagen wir so, Regulierungen ja, auf alle Fälle. So mitgehört, weil es ja wirklich Phänomene gibt, so wie diese Manosphere, was wir angesprochen haben, oder diese Incels, wo es ein eigenes Phänomen ist, wo Männer behaupten, sie seien, übersetzt hast du das, unfreiwillig zölibatär. Ganz eine schräge Geschichte, wo es ein bisschen in die Radikalisierung dann kommt, das ist ein großes Thema im digitalen Raum. Und natürlich muss man die Medienkompetenz einfordern, würde ich behaupten, je früher, desto besser. Zum Verbot stehe ich ein bisschen ambivalent, weil es ja noch gar nicht richtig klar ist, wie wir das jetzt umsetzen sollten. Wofür Netzwerke nehmen wir? Die Gefahr könnte bestehen, wenn wir sagen, wir nehmen jetzt eine Hausnummer Facebook, Instagram, TikTok natürlich, keine Ahnung, was noch dazu kommt, dann werden die Jugendlichen, und die sind sehr kreativ, das zeigt auch das Beispiel Australien, werden sie vielleicht ein Netzwerk finden, das noch radikaler ist und das noch weniger zu kontrollieren ist. Also sie werden immer irgendwo Bereiche finden, wo sie das umgehen könnten oder technische Möglichkeiten, so VPN-Technik zum Beispiel, werden sie finden, wo man das umgehen kann. Und deshalb sage ich, Regulierung, ja, bestimmte Regulierung, ob es ein komplettes Verbot sein sollte, bin ich skeptisch. Ob das wirklich funktioniert, ob es den Erfolg bringt, weil wir haben ja noch keine Ergebnisse oder Studien, die sagen, dieses Social-Media-Verbot würde genau diesen Erfolg bringen, den wir uns erhoffen. Das gibt es ja derweil noch nicht, weil Australien ist ja nicht einmal noch ein Jahr alt, dass das aktiviert worden ist. Und das Zweite, ganz wichtig, ist natürlich diese Förderung von Medienkompetenz. Und da bin ich ganz dafür, dass man das strukturell im Schulbereich nicht nur erst ab der Mittelschule, sondern tatsächlich in der Volksschule schon beginnen, das zu fördern, dass es wirklich Pflicht wird für die Schulen, dass sie das einbauen. Und ich finde es auch wichtig, dass man schaut, dass die Kinder eine Vertrauensbasis irgendwo haben, und das sollten die Eltern sein, wo sie auch, wenn sie sich nicht trauen, jemanden anzuvertrauen, dass man da sagt, aber es ist gar nicht falsch oder gar nicht schlecht, wenn ich irgendwo was sieht, dass ich irgendwo hingehe und sage, ich habe jetzt irgendwas gesehen, mit denen komme ich überhaupt nicht zurecht, weil wir werden es auch durch ein Social-Media-Verbot nicht verhindern können, dass bestimmte pornografische Darstellungen, bestimmte gewalttätige Darstellungen, es gibt ja Kriegsvideos, Enthauptungsvideos, die auf den Handys der Kinder unterwegs sind, dass die trotzdem auf den Handys sind. Aber was wir Erwachsene vielleicht nicht ganz verstehen, die heutigen Jugendlichen, also wir trennen noch immer analog und digital, also ich mache das so für mich, weil ich so aufgewachsen worden bin, für die heutigen Kinder und Jugendlichen ist ja die digitale Welt die Welt. Also die digitale und analoge Welt die Welt, die können das kombinieren. Ich bringe das immer gerne als Beispiel. Mein 15-jähriger Sohn, der spielt jetzt seit einiger Zeit Fußball im Verein und der kombiniert das so toll, der schaut sich TikTok-Videos an, wie die berühmten, also ich bin kompletter Anti-Fußballer, kann nicht einmal einen Namen nennen, wie die tollen Superkicker ihre Tricks machen und das spielt er dann im echten Leben noch. Und die kombinieren das komplett, also das ist ihre Welt. Mhm. Und vielleicht, dass das Social-Media-Verbot, finde ich, wird ihnen auch ein Teil ihrer Welt vielleicht verbaut, weil es ja bestimmte Angebote gibt, gute Angebote, finde ich, für unter 14-Jährigen, die sich vielleicht in der realen Welt noch nicht so gefunden haben und dann vielleicht auf ein Instagram-Konto von jetzt zum Beispiel Rad auf Draht gehen und dort vielleicht Tipps finden, wie sie mit dieser Thematik, die sie gerade im Kopf haben, umgehen könnten.
Mhm. Frau Landesrätin, was sagen Sie zu diesen Argumenten, die das kritisch sehen?
Also ich bin ja grundsätzlich ganz beim Christian Pöschl. Das erste Gebot ist einfach die Medienkompetenz, Bildung bei den Kindern, Jugendlichen, auch bei den Eltern. Trotzdem habe ich eine klare Haltung dazu und zu der stehe ich einfach auch, obwohl es sehr kontroversiell diskutiert wird. Für mich ist es einfach so, dass ich sage, mit dem Wissen, dass Kinder wirklich ab dem Volksschulalter schon mit Handys ausgestattet sind, in WhatsApp-Gruppen unterwegs sein, das Internet freigeschalten ist, Eltern oft gar nicht wissen, wie sie dann mit irgendwelchen Sicherungen da Kinder vor bösen Inhalten bewahren können. Mit diesem Wissen, dass sich da eine Generation bereits in diesem Dilemma befindet, glaube ich, haben wir keine andere Möglichkeit, als zusätzlich zur Medienkompetenzbildung bei Kindern und Eltern da einen Schutzschirm einzuziehen. Und jetzt ist das Wort Verbot so Schlimmes. Und ich bin auch überhaupt kein Mensch, der Verbote mag. Aber warum nennen wir es Verbot? Warum nennen wir es nicht, so wie der Christian auch gesagt hat, eine Regulierung? Warum? Es gibt ja andere Wörter dafür. Es geht ja nur darum, dass wir diese Kinder und Jugendlichen, die jetzt bereits dort drinnen sind, aus meiner Sicht haben wir da nicht mehr die Zeit, da jetzt mit Medienkompetenzbildung diese Kinder da rauszuholen. Und für mich ist das ein Schutzschirm einfach etwas, wo ich sage, die müssen wir mal momentan auffangen und dann langsam dorthin führen. Jetzt ist das ein müßiger Weg und Australien ist jetzt Vorreiter. Wir haben jetzt die Chance, daraus zu lernen, was funktioniert nicht, was kann man besser machen. Es geht auch um Datenschutz natürlich, aber es kann man ja bitte niemand erzählen, dass wir in der heutigen Welt, wo man Fotos von Verstorbenen zum Leben erwecken können, dass es da keine Möglichkeiten gibt, das so zu regulieren, dass Kinder und Jugendliche sich sehr wohl Informationen holen können, miteinander kommunizieren können, sich Videos anschauen können, aus denen sie wirklich lernen, so wie du sagst, Fußballvideos, die sie weitertragen. Das kann man doch bitte niemand erzählen, dass es diese Möglichkeiten nicht gibt. So wie du gesagt hast, der Sieger war auch genauso wieder diese Gefahr, ein Fußballvideo, das mache ich nach. So, und dann schauen sich Kinder Pornos an. Erleben so, lernen so kennen, dass so vielleicht Sexualität stattfinden soll? Nein. Und deswegen, da braucht man einfach viel Feingefühl, aber aus meiner Sicht trotzdem nicht Verbot, eine Regulierung, ein Schutzschirm, wie auch immer. Und ich sag's einmal, es wird immer welche geben, die Verbote umgehen. Das wissen wir. Trotzdem glaube ich, wenn der Zugang erschwert wird, dass es nicht mehr so einfach wird. Weil wenn ich heute in einem Geschäft, in einem normalen Regal, wo es Süßigkeiten oder Knabbergebäck gibt, Zigaretten drin habe, dann wird es leichter gehen, als wenn ich sage, na, da gibt es eine Altersgrenze, das kriegst du nicht. Es wird welche geben, die besorgen sich trotzdem und es wird welche geben, die werden sich dran halten. Und ich vergleiche es auch immer ein bisschen damit, dass ich sage, so wie du schon gesagt hast, es gibt einen Radlführerschein, es gibt einen Autoführerschein, es ist Alkohol verboten für Jugendliche. Ich drücke ja auch nicht am 10-Jährigen eine Schachtel Marlboro in die Hand und sage, und jetzt tust du mal verantwortungsbewusst lernen zu rauchen. Das funktioniert ja so nicht. Ich muss zuerst aufklären und dann irgendwann ist das Alter da, wo ich sage, und jetzt darfst du, und dann kann man nur hoffen, dass das Vertrauen, die Bildung bis dorthin, das dann auch vernünftig machen lässt.
Abgesehen jetzt von einem Verbot oder einer Regulierung der Mediennutzung, welche politischen Maßnahmen, wirklich politische Maßnahmen, könnten helfen, diesem Phänomen Hass im Netz die Stirn zu bieten?
Also ich bin, wie gesagt, unheimlich dankbar, dass jetzt 12 Jahre nach dem Tod von meinem Sohn diese Diskussion endlich einmal wirklich breit geführt wird. Nicht nur auf Landesebene, nicht auf Bundesebene, sondern auf EU-Ebene. Und es war vor 3 Tagen der EU-Kommissar Magnus Brunner da und wir haben auch über dieses Social-Media-Verbot gesprochen. Also es wird wirklich auch auf EU-Ebene gut diskutiert. Man weiß, dass man die großen Plattformen wirklich in die Pflicht nehmen muss, um da einen Riegel vorzuschieben. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, im Kleinsten anzufangen. Und anfangen müssen wir alle einmal auf politischer Ebene bei uns selber. Grundsätzlich, indem wir Vorbilder sein für unsere Kinder und Jugendlichen im Umgang miteinander, in einem wertschätzenden Umgang miteinander, in einem Umgang miteinander, wo auch Werte wieder was zählen, wo auch Frau auch was zählt, wo man diese Rollenbilder, diese veralteten Rollenbilder, die man ja jetzt auch durch diese Trade Drives oder was auch immer da jetzt wieder versucht einzuführen, Frauen wieder zurückzudrängen an den Herd, dass wir da einmal anfangen. Und was mich wirklich in der politischen Diskussion unheimlich zornig macht, das ist das, dass wir es nicht einmal da schaffen, wenn es um unsere Kinder geht, dass wir ehrlich sein, sondern selbst dort wird versucht, politisches Kleingeld zu sammeln und ich sage es wirklich so, wie ich es meine, weil ihr erlebt es, weil auch dort versucht man wieder eine zu husten und aufzuhetzen und zu spalten und das ist etwas, was für mich das erste Gebot ist, dass man dort einmal anfangen muss. Das ist unheimlich schwierig, das wissen wir. Aber wenn ich dann heute sage, wenn wir über Maßnahmen nachdenken und jede Maßnahme in diese Richtung, egal ob es dann darum geht, dass wir mit der Medienbildung schon in der Volksschule, im Volksschulalter anfangen müssen oder dann bis zu einem Verbot oder Schutzschirm für Social Media, dann wird den Leuten, dann wird sofort laut geschrien, um Gottes Willen, Überwachungsstaat, Zensur, Freiheitsentzug.
Herr Böschel, welche Maßnahmen glauben Sie könnten helfen oder mithelfen, gegen Cybermobbing oder generell gegen Gewalt und Hass im Netz vorzugehen? Was braucht es da auch seitens der Politik?
Ja, wir haben es ja schon ganz gut gehört, diese Medienkompetenzschulung ist das meiner Meinung nach das Um und Auf und da, wie wir es jetzt gehört haben, das Sichtbarmachen dieser Probleme, weil die dümpeln ja so oft, es war zeitlang so, im Unsichtbaren dahin. Dreadwives haben wir gehört, Incels haben wir gehört, das gehört einfach von Schirm und gesagt, passt auf, liebe Eltern, weil je jünger die Kinder sind, da sind grundsätzlich die Eltern einmal dafür verantwortlich. Liebe Eltern, schaut's her, das gibt's im digitalen Raum. Ich würde aber auch gerne die positiven Seiten vielleicht, dass man die zeigt. Das gibt's auch im digitalen Raum. Es gibt ja, wenn man jetzt wieder TikTok hernimmt, es gibt ja auf TikTok auch viele Seiten, die informieren. Zum Beispiel wo man Informationen holen kann. Aber die Medienkompetenz ist was ganz was Wichtiges, dass man darüber diskutiert, dass man sagt, passt auf, diese Probleme gibt's. Und was mir so aus der Praxis, was ich so in der Praxis oft sehe, die Eltern, wir müssen auch die Eltern ins Boot holen, wenn man so, es gibt ja ganz viele auch Informationen, Kurse, kostenlose Möglichkeiten, wo die Eltern sich informieren können. Die Eltern sind überfordert und zu verstehen, wenn ich das nie gelernt habe, kann ich damit nicht umgehen. Ich kriege ein riesen Handy, ein super Handy und da kriege ich eine super Technik, aber ich kann damit nicht umgehen. Und da müssen wir irgendwie probieren, und da habe ich die Lösung leider auch noch nicht gefunden, wie wir die Eltern da besser aktivieren können und sagen, passt auf, Freunde, geht's zu diesen Elternabend, der angeboten wird, geht's zu diesem Workshop, der angeboten wird. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Was mir dazu noch eingefallen ist, man könnte sich ja überlegen, dass man diese Regulierung gestaffelt macht, nicht, dass man sagt, okay, bis 3 einmal, da gibt's kein Handy, bis zu dem Alter Light-Version und bis zu dem Alter, dass man da sagt, wir lassen die Kinder und Jugendlichen da reinwachsen. Beispiel Radfahrführerschein oder allgemein der Führerschein. Das wäre eine geniale Lösung, finde ich, dass man sagt, weil wenn ich jetzt ein Verbot habe, dann werden sie jetzt mit 14 medienkompetent sein. Das müssen sie ja vorher lernen. Das muss ja vorher hinführen zu dem Thema. Und da ist für mich, man sagt immer so schön, Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und das ist nicht nur ein Spruch, das ist ja wirklich ein Fakt, dass die ganze Gesellschaft da hinschauen muss, medienkompetent sein muss. Digitale Zivilcourage ist ein großes Wort, dass ja, wenn ich irgendwas Schlechtes sehe im Netz, dass ich sage, ich weiß, wie ich darauf reagieren muss. Das wissen ja viele nicht. Ich kann das melden. Ich kann Anzeige erstatten. Ich kann dazu aber schreiben. Ich kann sagen, Freund, das passt jetzt nicht. dass du bei diesem Posting einen Hasskommentar dazu tust. Das ist einfach falsch und bitte, da muss es Konsequenzen geben.
Darf ich ganz kurz auf das eingehen, weil das war jetzt aus meiner Sicht ganz wichtig. Die erste Verantwortung liegt natürlich bei den Eltern. Und weil ich gerade aktuell darüber diskutiert habe mit einer jungen Mama, das ist nämlich der Wahnsinn, der dahinter steckt. Weil bei diesen Videos, die da jetzt gerade im Netz kursieren, mit diesen Verwaltungsaufrufen, diese Mutter hat das Glück, dass das 12-jährige Mädchen ihr das zu Hause erzählt hat. Und der Papa von dem Mädchen wollte sich dieses Video anschauen. Der findet das nicht im Netz. Er findet es nicht, weil, und das ist dieser Wahnsinn, der Algorithmus das bewusst nur einer bestimmten Altersgruppe zuspielt. Das heißt, auch Eltern, die verantwortungsvoll sind, die sich Inhalte anschauen, die finden diese Videos nicht. Und wenn die Kinder das nicht erzählen, und da spielt halt dann dieses Schamgefühl, alles eine Rolle, dann haben sie gar nicht die Möglichkeit dazu. Aber ich bin ganz bei dir, Christian, dass man sagt, ein Schutzschirm in Stufen. Mhm. Und wir haben ja auch mal im Landtag einen Antrag Handyführerschein eingebracht. Ob man es jetzt so nennt oder nicht, das kann man, aber dass man wirklich sagt, in Stufen, die Kinder vorsichtig zubeführen, aber einfach gewisse Inhalte nicht zugänglich machen, und sie einwachsen lassen in das Ganze. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Aber was ich jetzt da wie dort herausgehört habe, ist generell sensibilisieren, die Menschen aufklären, also quasi in ihren Kompetenzen schulen. Das bedeutet aber, dass ich auch dieses Angebot schaffen muss, nämlich wirklich Experten in digitaler Kompetenz, Menschen so wie Sie, Herr Böschler, also Experte für Prävention. Aber ist da nicht genau die Politik gefordert? Und dass es da wirklich ein engeres Zusammenspiel gibt von Experten und Politik, dass die Politik den Rahmen schafft. Es gibt die Angebote in den Schulen, Workshops, in den Gemeinden. Worauf wartet man?
Ja, das frage ich mich oft. Also natürlich ist die Politik gefordert und die Schwierigkeit, denke ich, besteht darin, die Kinder können wir ja flächendeckend erfassen und einbinden. Das funktioniert aber wieder nur über die Schulen, weil nur in der Schule erreicht man die Kinder flächendeckend. Jetzt ist es natürlich auch schwierig, alles immer an die Schulen abzuschieben, gell? Weil es ja auch ein Teil Verantwortung und Erziehungsarbeit ist. Aber ich denke, da können wir nur in den Schulen ansetzen und da gibt es Länder, die große Vorbilder sein, Estland, nordische Länder, die wirklich mit dieser Medienkompetenzbildung schon im Volksschulalter anfangen, kindgerecht, altersgerecht. Andererseits, die zweite Säule für mich, die Eltern, da erreichen wir halt nur jene, die sich eh interessieren, die aber auch gehemmt sein durch die Algorithmen und eine gewisse Anzahl von Eltern erreichen wir einfach nicht. Das kannst du nur auf freiwilligen Basis und das ist die Schwierigkeit. Deswegen glaube ich, muss der erste Ansatz wirklich bei den Kindern sein, weil die können wir flächendeckend erreichen. Und wie gesagt, grundsätzlich ist es halt schwierig, wenn in der Politik keine Einigkeit besteht, weil man halt leider Gottes vielleicht nicht immer sachlich diskutiert, sondern immer versucht, politisches Kleingeld zu sammeln. Das ist das Schwierige, aber wir müssen einfach weiter dran festhalten. Und ich bin immer guter Dinge, dass man im Endeffekt, wenn wir wirklich das Miteinander in den Vordergrund stellen und vor allem uns das vor Augen führen, dass es da um unsere Kinder geht, da wirklich weiterkommen. Es ist ein schwieriger Weg, aber steht der Tropfen, höhlt den Stein. Und wie gesagt, wir sind jetzt schon auf einer guten Diskussionsebene angelangt und ich glaube, da kann man jetzt ansetzen, wenn wirklich alle Player und mitspielen.
Sie sind ja auch Gemeindereferentin und Sie waren auch Bürgermeisterin in Lindorf. Sehen Sie da eine Möglichkeit, dass die Gemeinden selbst vor Ort aktiv werden und vor Ort ihrer Bevölkerung Möglichkeiten anbieten, die zu einem gesunden Miteinander beitragen?
Ja, also ein gesundes Miteinander im Allgemeinen fängt bei mir immer mit einem wertschätzenden Umgang an. Und das ist auch etwas, da habe ich ganz eine klare Haltung dazu. Ich bin eigentlich eine ganz nette, sage ich immer, aber ich habe eine ganz eine klare Haltung. Und da weiche ich keinen Millimeter ab in diesem wertschätzenden Umgang, den fordere ich ein. Auch mir als Politikerin gegenüber, weil auch eine Politikerin ist ein Mensch mit Familie, mit Hintergrund, mit einem Rucksack, den man durchs Leben trägt. Und wo ich ganz klar auch dagegen aufstehe, und das muss einfach im Kleinsten, in der kleinsten Zelle, und das fängt dann in der Familie und dann in der Gemeinde, das ist gegen das Wiederaufleben von nationalsozialistischer Rhetorik, was wir auch ganz stark erleben. Und ich werde immer dafür eintreten, wenn Beleidigungen stattfinden oder sowas in die Richtung passiert. Ich denke, das ist aber ein guter Hinweis für uns in der Politik, wo man ansetzen könnte, weil es ist ein großes Hilfsangebot da. Wir arbeiten grundsätzlich sehr gut mit den Experten zusammen, sind froh, dass es so viele gut ausgebildete Expertinnen und Experten gibt. Aber wo ich ein bisschen die Problematik sehe, mich sprechen so viele Leute an, wohin kann ich mich wenden? Und dann muss ich einmal nachdenken. Es gibt viele Hilfsangebote, es gibt Ansprechpersonen, aber wo laufen die zusammen? Und ich denke, unsere Aufgabe ist wirklich da auch niederschwellig einmal eine erste Anlaufstelle zu finden. Es gibt die Organisation Wohin, die vom Land Kärnten gefördert wird, wo sich jeder hinwenden kann mit Problemen verschiedenster Art und dann weitergeleitet wird zu Facheinrichtungen, wo weitergeholfen werden kann. Da, glaube ich, haben wir noch Verbesserungsmöglichkeit und es wäre wahrscheinlich ein guter Ansatz, wirklich zu sagen, in den Gemeinden, weil über die Gemeinden schaffen wir es dann auch, flächendeckend da Bewusstseinsbildung zu betreiben, gerade vielleicht in der Elternbildung, dass man das, aber das, wie gesagt, da werden wir drüber nachdenken, ist ein guter Hinweis. Anfangen muss es immer im Kleinsten und das von unten nach oben zu tragen, indem man ein Vorbild ist im Umgang.
Herr Böschel, jetzt als Experte, gibt es so eine Forderung an die Politik oder einen Wunsch an die Politik, wo Sie sagen, da müssen wir uns zusammenschließen und das geht noch ab?
Ja, es ist ja schon viel gesagt worden, also diese Schulung der Medienkompetenz, je früher, desto besser, mit der Vergleich gut gefallen mit den baltischen Staaten oder Finnland, die wirklich sehr früh damit beginnen und es zeigt, dass das erfolgreich ist. Die sind auch in der allgemeinen Bürgerbeteiligung sehr digitalisiert. Also Wahlen gibt es in Estland zum Beispiel, Digitalwahlen. Und der Wunsch einfach, das hat mir jetzt gut gefallen, die Vernetzung ist wichtig. Schauen, was gibt's eigentlich alles in meinem Bereich? Und das kann ich natürlich in der Gemeinde sehr gut einmal durchführen, dass ich im kleinen Anfang, das oft wissen die Gemeinden gar nicht, wofür Kompetenzen im eigenen Bereich leben und aktiv sind. Es gibt wirklich viele Angebote im digitalen Bereich. Mir fällt da dieses Digital Austria ein, die kostenlose digitale Schulungen für Gemeinden, für Institutionen anbieten, wo man sich einfach anmelden kann und wo sehr gut geschulte Trainer, Trainerinnen vor Ort hinkommen und vor Ort, das ist auch wichtig, dass die Menschen etwas Gott wie weit fahren müssen. Es bringt für einen Spitaler bringt das nichts, wenn ich in Villach in Klagenfurt tolle Veranstaltungen habe, weil viele sagen, nein, jetzt auf Nacht, jetzt fahre ich nicht mehr so weit, weil da habe ich keinen Geist. Aber dann mache ich es halt in irgendeinem Kulturhaus, die gibt es ja auch überall in vor Ort und das passt super toll und die Forderung ist einfach, Medienkompetenz schulen, Medienkompetenz fördern, eine ganz, finde ich, eine ganz wichtige Geschichte, weil dann werden wir nicht das haben, was wir derzeit haben, dass auch unsere Digital Natives immer noch nicht medienkompetent sind. Ich muss halt anfangen, die zu schulen, dass ich medienkompetente Digital Natives habe, die das dann im optimalen Fall, und das erhofft man sich ja in der ganzen Medienlandschaft im optimalen Fall, die ihre Medienkompetenz dann an ihre Kinder weitergeben können. Das fehlt uns ja derzeit nicht. Wir haben auch Eltern, die haben super tolle Geräte, aber die wissen nicht, welche Gefahren, aber nicht, welche Vorteile diese Geräte bringen. Und das ist für mich so ein bisschen die Idee. Und auch, was mir gut gefallen hat, dass man außerhalb der Politik schaut, was gibt's für Menschen, die auf dem Bereich vielleicht was wissen, was erzählen können, dass man die einladet und sagt, schauen wir mal, was gibt's denn eigentlich für kreative Ideen, für tolle Ideen, für Sachen, die man da einbauen kann, dass man da alle einen Strick ziehen. Weil wenn man jeder auf einer anderen Seite beim Strick ziehen, da wissen wir, da geht nichts und da vergeuden wir wichtige Zeit, das ist auch, weil die Digitalisierung schläft ja nicht, das sind riesige Schritte jetzt zum Thema KI, wir machen mit der KI einen riesigen Schritt. Jetzt werden wir das vielleicht auch noch versammeln, dass wir die Kinder KI-fit machen. Das ist ja schon der nächste Schritt. Und das haben wir auch schon wieder leicht hinten noch. Und ich sage, da müssen wir jetzt zumindest einmal beginnen und nicht nur immer diskutieren. Beginnen jetzt, fangen wir an. Medienkompetenz ist unser riesiges Thema. Und jetzt fangen wir an, dass wir die auch kompetent und strukturiert fördern.
Sie sind ja auch Lebensberater, Mentalcoach, wie gesagt. Wie haben sich denn die Sorgen und Ängste und Bedürfnisse Ihrer Klientinnen in den vergangenen Jahren verändert oder haben sie sich überhaupt verändert? Oder sind die Sorgen von gestern auch die Sorgen von heute?
Also ich bin selbstständiger Lebens- und Sozialberater und die Sorgen sind ja oft basal, weil die Sorgen sind ja dann die Leute, bevor sie einmal zu einer Beratung kommen, muss ja dieser Leidensdruck ein bisschen vorhanden sein, sonst kommt ja kein Mensch freiwillig in die Beratung, egal wofür Beratung es ist, und dieser Leidensdruck ist immer da. Und die Freiwilligkeit ist wichtig, aber ich glaube nicht, dass sich die Sorgen der Menschen verändert haben, es hat sich ein bisschen die Gesellschaft verändert und dadurch ergeben sich andere Sorgen. Aber grundsätzlich sind es, habe ich in letzter Zeit viel mit Jugendlichen gearbeitet, schon so ein bisschen ein Ort von Überforderung, weil sie halt auch manchmal mit dem System oder auch mit der Welt nicht zurechtkommen. Dort wird gekämpft. Und das wird das natürlich wieder durch die Medien präsentiert. Und da probiert man halt als Berater einfach zu schauen, was habe ich selber für Ressourcen. Im Krieg werden wir selber als Berater und als Klient nicht ändern können. Mhm. Aber wir können schauen, was habe ich als Person für Ressourcen, für positive Ressourcen. Kann ich mal diese schnappen und kann ich sagen, okay, die sind mir wichtig, weil ich muss schauen, dass ich diese Ressourcen aktiviere. Mhm. Also die Sorgen sind meiner Meinung nach schon gleich geblieben, sind vielleicht ein bisschen breiter geworden. Aber sonst sind die Sorgen gleich geblieben. Mhm.
Aber das Stichwort Veränderung, auch wenn da die Sorgen die gleichen geblieben sind, mit Ihrem Umstieg von der Gemeindepolitik in die höchste Landespolitik hat sich Ihr Leben bestimmt wesentlich verändert. Was waren denn jetzt in den letzten Wochen so die markantesten Veränderungen?
Ja, ist natürlich unheimlich intensiv momentan, weil man steigt in ein laufendes Hamsterrad ein. Man muss schauen, dass man da einsteigt, schnell trittfest und nicht unter die Räder kommt. Aber im Grunde genommen, wenn ich das jetzt vergleiche mit meiner Arbeit als Bürgermeisterin, ich war 11 Jahre Bürgermeisterin, also direkt bei den Menschen, auch ganz nah bei den Menschen, ist es dieselbe Arbeit, nur auf ganz anderer Ebene. Die Problemstellungen sind dieselben, die Themen sind dieselben, nur behandelt man es jetzt auf anderer Ebene. Es ist eine wunderschöne Aufgabe und ich möchte einfach meinen Zugang noch bei den Menschen zu sein, die Sorgen und Nöte der Menschen, die ich draußen mitkriege, dann wieder wirklich auf die Ebene zu tragen, dorthin, wo Entscheidungen fallen können. Also von dem her ist es, wie gesagt, eigentlich nicht viel anders, nur sehr viel intensiver und auch mit mehr Verantwortung und natürlich auch mit mehr Angriffsfläche, das muss man sagen.
Ihre Mutter hat zu Ihnen gesagt, geh ja nicht in die Politik, da geht es grauslich zu. Dazu zwei Fragen. Warum haben Sie nicht auf den Rat Ihrer Mutter gehört?
Ja, sie hat tatsächlich gesagt, bevor ich das erste Mal zur Bürgermeisterwahl angetreten bin, das war aber gut ein Jahr nach dem Tod meines Sohnes, sie hat sich einfach Sorgen gemacht. Naja, ich war halt auch früher als Jugendliche so, dass ich nicht immer auf den Rat meiner Mutter gehört habe, immer schon sehr ein bisschen so eine Revoluzzerin gewesen bin. Mittlerweile ist sie aber stolz auf mich und es nämlich interessanterweise, es war eine schwere Entscheidung für mich, mein Bürgermeisteramt aufzugeben und diesen neuen mutigen Schritt zu wagen. Und da war es tatsächlich meine Mama, auf die ich ein bisschen gehofft habe, dass sie sagen wird, nein, mach das ja nicht. Und das war nicht der Fall. Sie hat gesagt, Ma, so eine Chance, ja, das musst du ja wahrnehmen. Und ich habe dann gesagt, Mama, ich habe jetzt gehofft, du wirst mir diese Entscheidung abnehmen, die mir so schwer fällt. Ja, wie gesagt, man ist da viel Angriffsfläche ausgesetzt. Das ist natürlich sehr schwierig. Ich möchte aber auch Vorbild sein, vor allem für Frauen, auch mutige Wege zu gehen. Ich habe nie, das habe ich einfach gelernt nach dem Tod von meinem Sohn, dass das Leben ist nicht so, wie man sich das ausmalt und denkt und plant. Das Leben spielt leider Gottes oft anders. Und deswegen möchte ich einfach Chancen ergreifen und wahrnehmen. Und ich bin stolz auf meine Mama, die ich Gott sei Dank noch habe. Und ja, diesen Rat habe ich nicht befolgt.
Weil sie auch gesagt hat, ja, man ist Angriffen ausgesetzt. Und stimmt das Argument ihrer Mutter, dass es in der Politik grauslich zugeht?
Ja. Muss ich so sagen. Und ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele Frauen leider den Schritt nicht wagen. Das finde ich total schade. Und da möchte ich Vorbild sein. Ich habe, wie vor 11 Jahren das erste Mal in den Bürgermeisterwahlkampf gegangen bin, zu meinen Mitbewerbern gesagt, und ich sage euch eins, ich werde Frauen in allen Fraktionen dazu ermutigen, in die Politik zu gehen. Und die haben Angst gehabt, weil sie haben gewusst, ich tue das. Und das mache ich heute nach wie vor. Ich bin absolut überzeugt, dass mehr Weiblichkeit in der Politik gut tun würde, im Umgang miteinander, aber auch im Finden von Kompromissen und Lösungen, weil wir einfach, glaube ich, leichter auf den anderen Schritt zugehen können. Vielleicht auch diese männliche Eitelkeit nicht so in uns, nicht so haben, wie es Männer oft haben. Und deswegen möchte ich einfach Frauen auf allen Ebenen, in allen Fraktionen dazu bewegen, auch wenn es grauslich zugeht. Und ich glaube, dieser raue Umgangston ist auch teilweise bewusst von den Männern, damit Frauen zurückgedrängt werden. Ich meine, ich komme aus einem Bezirk, der ist sehr konservativ geprägt. Ich war damals die einzige Bürgermeisterin in ganz Oberkärnten. Ich bin bis dato auch die einzige Bürgermeisterin, die ein zweites Mal gewählt wurde in Oberkärnten. Und ja, ich hoffe, dass wir da haben wir viel Luft nach oben und ich hoffe, dass sich das ändert.
Wo finden denn Sie Ihren Ausgleich?
Ich finde meinen Ausgleich gleich vor allem bei meiner Familie, in meinem Zuhause, also meine eigenen vier Wände, mein Garten und in der Natur. Das ist das, wo ich mich gern aufhalte, wenn ich runterkommen will und wo ich wieder Kraft sammeln kann.
Herr Böschel, Sie finden Ihren Ausgleich offensichtlich in der Musik. Sie sind Konzertorganisator der Aktion Mutante. Da holen Sie wirklich subversive Musiker aus allen Teilen der Welt und machen da sehr laute, schrille, radikale Musik. Von wo kommt da diese extreme Musikleidenschaft?
Oh, das ist jetzt gute Frage. Ich bin in einem musikalischen Haushalt aufgewachsen. Das war aber Blasmusik, Volksmusik.
Das Gegenteil von dem, was Sie
vielleicht
jetzt machen.
Ja. Und die Idee ist, mache ich jetzt seit 31 Jahren tatsächlich, dass ich mit Aktion Mutante Konzerte organisiere. Großteils in Arnstein, eine oder andere Mal auch in Villach. Die Idee war so für eine Geschichte, wie man so schön sagt, dass man einfach zwei damals noch Jugendliche unzufrieden waren mit dem kulturellen Angebot und sagen, wir machen eine Alternative. Und für mich ist Musik tatsächlich auch ein Ausgleich, ein Ventil. Und ich habe mir nie so dieses Genre- oder Scheuklappendenken angeeignet, sondern ich bin wirklich ganz breit im musikalischen Input, den ich mir gebe. Ich suche auch aktiv nach Musik. Das heißt, ich lasse mich nicht passiv berieseln, sondern schaue aktiv, was gibt's weltweit in der Musik. Und wir sind ja so in unserem Bereich so, in diesem europäischen Bereich, in einer bestimmten Musikstruktur. Aber wenn man zum Beispiel nach Asien schaut, nach Amerika, nach Afrika oder so, das sind ja ganz andere Strukturen in der Musik. Und für mich, dass wir jetzt mit Aktion Mutante eine Band organisieren, da muss uns einfach, großteils darf ich egoistisch die Musik aussuchen, aber wir sind schon ein bisschen eine Demokratie, da muss mich die Musik bewegen. Da muss die Musik irgendwas mit mir machen und das kann klingen, wie es will. Und das kann mit Instrumenten gemacht werden, wie es will. Also gar nicht klassische Bandinstrumente, wie man sie so kennt, sondern das muss einfach bei mir funktionieren. Mhm. Und dann funktioniert das auch auf der Bühne und dann sehen wir immer wundervolle Musiker aus der ganzen Welt, die da wundervolle Sachen machen. Und wo ich sage, das Publikum ist sehr überrascht immer. Das Publikum ist leider oft wenig, aber die kommen und sagen, sowas habe ich in Kärnten noch nie gesehen. Mhm. Und das bestätigt mich oder uns in unserer Tätigkeit, dass wir genau da weitermachen, wo wir es bis jetzt machen.
Frau Landesrätin, waren Sie schon einmal im Publikum von der Aktion Mutante?
Im Publikum noch nicht, aber ich war mal reingekucht. Das ist sehr kreativ und wild. Also ich habe grundsätzlich jetzt beim Musikgeschmack, wo ich nicht daheim bin, das ist ein Schlager. Das ist einfach nicht meins. Da muss eine gute Runde sein, da muss gute Laune sein, dann geht das auch. Aber sonst ist das nicht meine Musikrichtung. Ich meditiere täglich mit Musik, mit Frequenzen. Aber meine Konzertkarriere sozusagen hat gestartet Anfang der 90er beim Monsters of Rock in München mit Metallica. Und ich bin nach wie vor ein großer Fan von AC/DC. Ich oute mich als AC/DC-Fan. Aber es ist alles dabei. Also ich mag sentimentale Musik nicht gern. Das macht mich traurig. Das tut mir nicht gut. Aber sonst sind auch aktuelle Hits dabei. Je nach Stimmungslage, je nachdem, ob ich ein bisschen runterkommen will oder ob ich mich pushen will.
Mhm. Im Vorgespräch habe ich erfahren, dass Sie beide, unabhängig voneinander, täglich meditieren. Wie das? Wie sind Sie dazu gekommen?
Das habe ich für mich einfach mal gefunden und das hat gepasst von mir. Also das hat gepasst, das habe ich probiert, das hat gepasst und das passt immer noch. Und deshalb, wenn es geht täglich, also da muss man immer schauen, probiert man es einzubauen. Und das entspannt mich und da habe ich auch eigene Musik, die ich da für mich gefunden habe, tatsächlich lang gesucht. Ist ja wahrscheinlich weit weg von dem, was man sich unter Meditationsmusik vorstellt, aber das passt genau für mich und deshalb mache ich es. ganz leicht erklärt, muss ich sagen.
Und bei Ihnen?
Bei mir war es tatsächlich ein Auslöser, und zwar ist es mir sehr schlecht gegangen vor 2 Jahren beim 10. Sterbetag von unserem Sohn. Da bin ich wirklich lang gesundheitlich sehr angeschlagen gewesen, und da habe ich in einem Moment einfach diese, das hat mir mal eine Bekannte gesagt, die Kraft im Meditieren gefunden, und seit mittlerweile ja über 2 Jahren meditiere ich täglich. Also es kommt wirklich ganz, ganz selten vor, dass ich das auslasse, das ist mein Morgenritual. Und mir tut es gut, man startet entspannt in den Tag, ist wirklich eine gute Möglichkeit, Kraft zu sammeln, sich zu ordnen, die Gedanken zu ordnen und auch gefestigt zu werden, die Resilienz zu stärken.
Um jetzt langsam zum Abschluss zu kommen, ich meine, da hört man jetzt Meditation, gibt an Kraft und Stärke, auch Musik, da kann man wieder sich austoben oder in die eigene Mitte zurückfinden. Glauben Sie nicht, dass man genau diese Formen unterschätzt und das zu wenig unserer Jugend mitgibt, wie sie nämlich zum Ausgleich kommen könnte? Fehlt das nicht in unserer Gesellschaft?
Ich glaube schon, dass die Jugend sich Möglichkeiten findet zum Ausgleich. Also der Sport ist, glaube ich, bei der Jugend immer noch die Möglichkeit. Was sehr interessant ist, die Jugend zum Beispiel trinkt mittlerweile wieder weniger Alkohol als wir getrunken haben. Ist auch so eine Art und Weise, wo man sehr auf den Körper schaut. Ist auch wieder Auswirkung der digitalen Medien, und oft kippt es aber, dass man zu viel auf den Körper schaut, dass man irgendwelche Body-Positive-Sachen auf Instagram vor allem sieht, denen man unbedingt nacheifert, die aber dann gesundheitsschädigend sein könnten. Aber natürlich, wenn man jetzt wieder beim Thema digitale Medien ist, ist man als Eltern gefordert, dass man den Kindern Alternativen anbietet, analoge Alternativen, die in Konkurrenz treten können zu dem Tollen, was die Digitalisierung natürlich für Kinder anbietet. Und diese ganze Technik ist ja genau so gestaltet, dass man da die nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen fesselt. Und da muss man schauen, schaffe ich es, analog Angebote anzubieten und an die Menschen zu bringen, dass sie davon wegkommen, und das ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber es gibt Angebote, und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die Jugendlichen nur digital unterwegs sind, sondern viele sind sportlich, musikalisch, kulturell unterwegs. Das gibt schon auch. Also das sehe ich schon auch so.
Also ich glaube, im Grunde genommen haben wir alle ein Anliegen, nämlich glückliche Kinder oder für unsere Kinder eine glückliche Zukunft zu schaffen. Und die Ausgleichsangebote, tun wir einfach wieder einmal Schritte zurückgehen vielleicht, auch mutig sein, Schritte zurückzugehen. Das fängt ja ganz banal an. Der schönste Ausgleich wäre für unsere Kinder, wieder im Wald zu gehen, in die Natur zu gehen, wirklich die Handys wegzulassen, wieder über Baumstämme zu kraxeln, ganz banale Geschichten. Und das kostet nichts, das ist kein Aufwand, das kann jeder machen. Und ich glaube, man kann wirklich ganz unterschwelliger ansetzen, aber natürlich in der Folge Sportangebote, jegliche Freizeitangebote vom Kindergarten angefangen sind wichtig, um die Kinder da gut zu begleiten.
Eine letzte Frage an beide, die alles umspannt, aber ich dennoch um eine ganz kurze Antwort bitte. Was wünschen Sie sich gerade jetzt so in Zeiten wie diesen am allermeisten für unsere Gesellschaft?
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ja, derzeit, dass es vielleicht wieder ein bisschen zurück zur Basis geht, weil doch alles so zerfranst ist ein bisschen gesellschaftlich. Also wir haben so viele Themen, die derzeit auf uns einprasseln, dass wir da wieder fokussiert sind bei der Basis, dass es doch wichtig ist. Klingt so blöd, der Mensch zählt, dass man sagt, okay, die Person ist wichtig, neben der ganzen Digitalisierung, da wichtig ist, die Person ist wichtig. Schauen wir mal, wie es der Person geht. Wenn es der Person gut geht, dann wird der Rest wahrscheinlich auch mehr oder weniger funktionieren.
Also ich würde mir wünschen, dass die Menschen wieder ein bisschen zufriedener wären, dass sie sich wieder dessen bewusst sein, wie gut es uns in unserem Land geht. Ich würde mir aber wünschen, dass die Menschen ein bisschen über den Tellerrand schauen, hinter große Überschriften und hinter laute Parolen blicken, weil lösen werden wir die ganzen Herausforderungen nur im Miteinander und niemals mit Hass, Hetze und Spaltung.
Dann danke ich Ihnen beiden sehr herzlich für das sehr offene Gespräch, für das intensive Gespräch. Ich sage auch Danke bei unseren Zuhörerinnen, Zuseherinnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.
Kärnten Unplugged, der Podcast.